Es ist schön, dass wir hier als Gemeinde versammelt sein dürfen, um Gott anzubeten. Und das nicht nur in Liedern, sondern auch im Gebet, auch im Hören seines Wortes, darin, dass wir ihm zuhören, was er uns zu sagen hat. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass mir die Kinder da so eine schöne Vorlage geben. Macht den Einstieg vielleicht ein bisschen leichter. Es könnte vielleicht um Noah gehen, es könnte um Jesus gehen, als er den Sturm gestillt hat auf dem See. Aber wir sind ja in der Reihe von Jona und da geht es auch um einen Sturm, den ihr hier schon im kleinen Format ein bisschen simuliert gesehen habt. Zum Glück waren meine Predigtnotizen noch nicht hier. Okay. Wir haben ja letzte Woche angefangen mit Jona, einen Aufruf zur Umkehr. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf die Punkte eingehen, über die der Daniel letzte Woche gepredigt hat, damit wir da den Einstieg ein bisschen besser hinbekommen. Zum einen hat Daniel über den Auftrag gesprochen. Das war der erste Punkt. Was war der Auftrag? Gott hat Jona aufgetragen, nach Ninive zu gehen, um den Menschen dort das Wort Gottes oder auch das Gericht zu predigen, um die Menschen zur Umkehr zu bewegen letztlich. Für uns, was wir daraus mitnehmen konnten, war, dass wir einen ähnlichen Auftrag haben. Markus 16, Vers 15, wo steht, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Dann hat er ihm auch den Grund genannt. Wieso soll er das machen? Natürlich, dass die Leute zur Buße kommen, dass die Leute erkennen, dass Gott ist und dass sie auf den falschen Wegen sind. Und es hat sich in dem Fall nicht um Israel gehandelt, sondern es war ein heidnisches Volk. Das war eine Stadt in Assyrien, die berüchtigt dafür war, wie moralisch verkommen sie ist und die für ja, die Gewalt, die dort auch geherrscht hat, einfach berüchtigt war. Also, und es war eine der größten Städte zu der Zeit. Das war der Grund, dorthin zu gehen. Und was ist der Grund für uns heutzutage? Wenn wir Johannes 3, Vers 36 lesen, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Gottes Wille ist, dass seine Botschaft, dass die Botschaft der Rettung in die Welt getragen wird, damit Menschen nicht umkommen, sondern dass sie zu Gott finden, dass wir ewiges Leben haben dürfen durch ihn. Jona, eine Flucht, die nach hinten losgeht. Das ist der Titel meiner Predigt heute. Und zu Beginn würde ich mal den Predigttext lesen mit euch. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf und geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Herrn und von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen dieses Unglück uns getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Und er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie und sprachen: Ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Die Geschichte ist uns mit Sicherheit allen bekannt, auch wenn wir vielleicht nicht von klein auf in der Gemeinde aufgewachsen sind. Die Geschichte von Jona und dem Wal, von Jona und dem Fisch, so wie sie oft genannt wird, so wie sie wahrscheinlich auch in erster Linie in unserer Erinnerung immer ist. Aber wenn wir uns das genau anschauen, ist weder Jona noch der Fisch die Hauptperson, der Hauptcharakter in diesem Buch, sondern es geht um Gott. Jona wird 18 Mal erwähnt in dem Buch, der Fisch leider nur 4 Mal, auch wenn er oft so wichtig scheint. Gott wird 38 Mal erwähnt. Mein erster Punkt, die Verfolgung. Und es mag sich vielleicht auf Anhieb ein bisschen dramatisch anhören, dieser Titel für den ersten Punkt. Aber wenn wir uns den Text genauer anschauen, dann sehen wir wirklich, wie Gott Jona auf den Fersen ist, wie er ihn mit aller Gewalt, mit aller Macht und mit verschiedenen Mitteln, die wir gleich sehen werden, verfolgt. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Aber Jona war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach: Was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer. Ich weiß nicht, an was ihr denkt, wenn ihr die Geschichte lest, ob ihr meint, ja gut, es war halt ein Schiff, damals gab es viele Stürme, war halt normal, dass es dort im Mittelmeerraum ab und zu mal ein bisschen unruhigeres Wasser, unruhigeres Meer gibt. Aber an der Reaktion der Seemänner können wir sehen, dass es sich nicht um ein gewöhnliches Unwetter auf hoher See gehandelt hat. Wäre das so gewesen, wäre das einfach nur ein normaler Sturm gewesen, dann wäre es wahrscheinlich für den Handel der damaligen Zeit nicht ideal gewesen, wenn die Seemänner jedes Mal, wenn so ein Sturm aufkam, das ganze Schiffsgerät über Bord geworfen hätten. Das wäre nicht sehr effektiv gewesen. Das zeigt uns schon, dass es sich um einen Sturm gehandelt hat, der weitaus größere Ausmaße hatte als das, womit sie vielleicht sonst zu tun hatten. Und auch an der Reaktion der Schiffsleute. Ich meine, was machen Seemänner in erster Linie, wenn der Sturm tobt? Sie versuchen, das Schiff in irgendeiner Form unter Kontrolle zu bekommen. Sie versuchen, in dem Fall haben sie auch versucht, was über Bord zu werfen, aber scheinbar, nachdem sie alles Überflüssige, alles, was sie in irgendeiner Form entbehren konnten, über Bord geschmissen hatten, standen sie da und konnten nichts mehr tun. So, dass sogar der Schiffskapitän durchs Schiff läuft, schaut, was er vielleicht noch machen kann, und dass ihm der Jona auffällt, der im untersten des Schiffs schläft. Also ihnen war klar, das ist was Größeres, das ist kein normaler Sturm. Es muss sich um Gottes Eingreifen handeln. Was für ein Gott es war, wussten sie offensichtlich nicht, wie wir hier sehen können. Jeder schrie zu seinem Gott. Keiner wusste, welcher Gott ist wirklich dafür zuständig, welcher Gott, der lässt uns da diesen Sturm über uns kommen. Gott verfolgt ihn auf der einen Seite durch diesen Sturm, den er bringt, direkt nachdem er auf das Schiff gegangen ist. Und ganz interessanterweise benutzt er auch den Schiffskapitän auf eine Weise, die uns vielleicht gar nicht so auffällt, wenn wir es nur im Deutschen lesen. Aber das Interessante ist, diese Formulierung, die der Schiffskapitän hier verwendet, steh auf, rufe deinen Gott an, in erster Linie steh auf, mach dich auf, das ist exakt die gleiche die Formulierung, die Gott in Vers 2 verwendet hat, als er gesagt hat, mach dich auf, geh nach Ninive. Sicher kann man sagen, das macht jetzt auch Sinn, wenn er da liegt, dass er sagt, steh auf und geh. Und wenn Gott ihm gesagt hat, steh auf und geh nach Ninive. Aber die Theologen, die das auch untersucht haben, die sind sich einig, dass da ganz deutlich zu erkennen ist, dass die Formulierung ganz bewusst identisch mit der Formulierung ist, die Gott schon verwendet hat, als Jona das erste Mal den Auftrag gegeben hat. Wir können hier also sehen, Gott verfolgt Jona durch den Sturm und auch durch den Kapitän. Und wir werden auch gleich weitersehen, auf welche Weise noch. Was können wir aber auch bei Jona sehen in dieser Situation? Wir können in Jona eine zunehmende Gleichgültigkeit erkennen. Und es ist interessant, wenn wir den Verlauf lesen, wie Jona sich auf die Flucht begibt, wird im Hebräischen immer wieder das gleiche Wort verwendet. Ihr seht es hier, Yavrat. Als davon die Rede ist in Vers 3, dass er nicht auf Gottes Wort hören will und dass er in die entgegengesetzte Richtung flieht, heißt es, er ging hinunter nach Jaffo, um auf dieses Schiff zu steigen. Und das ist dieser Begriff, er ging runter, er ging nach unten. In Vers 5 hielt sich Jona, nachdem er auf das Schiff gekommen ist, hielt er sich nicht auf dem Deck auf, wie höchstwahrscheinlich alle anderen, die versuchten, irgendwie ihr Leben zu retten, sondern trotz des stürmenden Wetters außen einfach, war er nicht nur im Schiffsraum irgendwo, sondern er war im untersten Schiffsraum. Er ging in den untersten Raum, ganz nach unten. Da taucht genau die gleiche Formulierung wieder auf. Und wenn wir von ihm lesen, dass er nicht nur im Schiffsraum steht und sich dort versteckt, dann steht hier auch, und er legt sich nieder. Er legt sich noch weiter nach unten. Da taucht wieder genau diese Formulierung auf. Es ist interessant, natürlich ist dieses Denken in den Köpfen von uns allen wahrscheinlich auch vorhanden, dass wenn wir an Gott denken, wir wissen, er ist oben, wir sind hier auf dieser Erde. Und wenn wir diesen lächerlichen Versuch Jonas einfach sehen, wie er versucht, Gott zu entkommen. Erstmal geht er nach Jaffo, einer Stadt, die auf Meeresspiegelhöhe, sage ich jetzt mal, ist. Viel weiter kommt man auf Land wahrscheinlich nicht runter, es sei denn, man hat sich ein außergewöhnlich tiefes Loch gebuddelt zu der Zeit. Da war er schon so weit unten, wie es so auf Land ging. Dann ging er auch noch aufs Schiff. In diesem Schiff ging er unter, in den tiefsten Raum. Und wenn ihr uns ein bisschen mit Bodenschiffen auskennen, hat jedes Boot, jedes Schiff einen gewissen Tiefgang. Also in vielen ist der Fall, dass gut ein Drittel, manchmal sogar die Hälfte von dem Schiff unter Wasser liegt. Das heißt, wenn er im untersten Raum war, war er bereits unter dem Meeresspiegel. Aber das reicht ihm immer noch nicht. Er ist immer noch zu nah an Gott. Er ist immer noch nicht weit genug weg. Wie konnte er noch weiter weg? Wenn man sich das jetzt so vorstellt, er legt sich auch noch hin. Viel tiefer geht es einfach nicht. Sieht man einfach, wie lächerlich dieser Gedanke Jonas ist, vor Gott davonlaufen zu wollen, irgendwie weiter weg von Gott zu kommen. Nicht nur, dass er in die komplett entgegengesetzte Richtung geht, die Gott ihm eigentlich gegeben hat, sondern er versucht auch noch so irgendwie wegzukommen. Deswegen habe ich hier dieses Bild mal verwendet. Und wenn wir es mal sehen, die Abwärtsspirale der Sünde, habe ich das mal genannt, wenn wir das gleich untersuchen werden, wenn wir sehen, wie er Stück für Stück nicht nur über Jaffo in den Schiffsraum und letztlich, dass er sich hingelegt hat, immer tiefer, immer weiter nach unten, immer weiter weg von Gott, immer tiefer auch in die Sünde, in die Passivität, in die Gleichgültigkeit Gott gegenüber gefallen oder letztlich gelaufen ist. Er ist ja aktiv von Gott davongerannt. Wenn wir das hier so sehen, dann können wir uns die Frage stellen, kennen wir vielleicht eine ähnliche Situation in unserem Leben oder haben wir das vielleicht selbst schon erlebt, dass wenn wir vor Gott davonlaufen, wenn wir uns in Sünde begeben, wie eines zum nächsten führt, wie wir immer weiter weg von Gott fallen. Es ist am Anfang was ganz Kleines. Wenn wir an David denken, David und Bathseba, wie hat alles angefangen? Alle anderen Könige, die waren auf dem Schlachtfeld, so wie es damals zu der Saison einfach üblich, Tradition war. Wenn Frühling kam, dann hatten sie gerade Lust zu kämpfen, haben ihre Heere aufmarschieren lassen, haben sich bekriegt. Davids Leute waren auch unterwegs, waren auch im Krieg. Aber David, er stand oben auf dem Dach, war nicht bei seinen Leuten, so wie alle anderen Könige. Das ist eine ganz Das ist eine Kleinigkeit. Er war König Israels. Er war in dieser Position. Er sollte sein Volk regieren. Er sollte es anführen. Und da fängt es schon an. Er hat seine Aufgabe nicht wirklich wahrgenommen. Und was macht er? Er steht auf. Er steht nicht früh am Morgen auf, sondern er steht irgendwann spät nachmittags auf. Eine Trägheit, die damit kommt. Und was passiert? Er läuft auf einem Dach und sieht Bathseba, wie sie sich badet. Was passiert als nächstes? Er fängt an, sich weiter das auszuspinnen. Er versucht irgendwie an sie ranzukommen. Er schläft mit ihr. Sie wird schwanger. Er muss es irgendwie vertuschen. Wir kennen alle diesen Prozess, wie er letztlich darin endet, dass er Uriah, den Mann von Bathseba, umbringen lässt in der ersten Schlachtreihe auf dem Schlachtfeld. Und zu wie viel Leid das führt. Sicher ist es ein drastisches Beispiel, aber kennen wir das vielleicht aus unserem Leben? Wir haben etwas ganz Kleines, womit es losgeht, und es geht immer weiter bergab, immer schneller. Und vielleicht vergessen wir dann auch ganz, ganz einfach, was unser Auftrag ist. Genauso wie David es vergessen hat, genauso wie Jona es vergessen hat, beziehungsweise er es wahrscheinlich mit aller Gewalt in irgendeiner Form vergessen wollte. Vielleicht hat er sich da auch noch wohl gefühlt. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat er sich da in irgendeiner Form ein bisschen sicherer von Gott gefühlt, weil er gesagt hat, wie könnte ich noch weiter von Gott wegkommen, weiter als am untersten Deck am Boden irgendwie zu schlafen, weiter weg komme ich nicht von Gott. Vielleicht hat er sich da auch noch ein Stück weit sicher gefühlt, endlich Gott losgeworden, endlich das Gewissen abgetötet und das bis zu einem Maß, dass es ihm völlig egal war, dass die Leute, die am Deck um ihr Leben kämpften, das alles nur taten, um seinetwegen. Weil es war seine Schuld. Später in Vers 12 sehen wir, dass er sagt, er wusste wohl, dass der Sturm nur um seinetwegen so wütete. Es war ihm bewusst, dass die Leute da oben um ihr Leben kämpften, ihr Hab und Gut über Bord geworfen haben, nur weil er Gott davonrennt. Es ist nicht erschreckend zu sehen, wohin Sünde führt, wohin es führt, wenn wir ungehorsam sind, wie schnell wir da absolut abgebrüht werden. Es fängt mit Ungehorsam an, in der einen oder anderen Form. Über Gleichgültigkeit, Trägheit. Ich glaube, die Liste, die kann man endlos fortführen. Aber was wir bei Jonas sehen können, ist, dass es diese Spirale einfach gibt und die Menschen kämpfen um ihr Leben und es ist ihm egal. Die einzige Person, die was daran ändern könnte, die einzige Person, die das eigentlich was angeht, die ist unter Deck. Sünde, ihr Lieben, sie führt uns zur Trägheit, zur Unvernunft und Sünde macht uns zu Narren. Wenn wir Jona anschauen, dann denken wir natürlich lächerlich, dass du von Gott abhauen willst, lächerlich, dass du meinst, dass du vielleicht auf dem Schiff irgendwie Gott entfliehen kannst. Aber wie oft ist es bei uns der Fall? Wie oft meinen wir, Gott in irgendeiner Form entkommen zu können, Gott in irgendeiner Form austricksen zu können, irgendeine Ausrede zu haben, mit der wir unser Gewissen beruhigen? Kennen wir das in unserem Leben? Dass wir vielleicht eher leblos sind, dass wir eher träge sind, was diesen Auftrag angeht, dass wir unser Gewissen unterdrücken und ab irgendeinem Punkt vielleicht sogar komplett abschalten, weil wir uns schon so lange auf der Flucht vor Gott befinden. Läufst du, lauf ich, laufen wir Gott in dem einen oder anderen Punkt vielleicht schon so lange davon, dass wir uns schon dran gewöhnt haben, einfach nichts zu sagen, einfach Gott und seinen Auftrag zu ignorieren in unserem Leben. Aber Gott lässt Jona nicht dort. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen wir uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. In dieser äußersten Angst, in der sich die Seemänner hier befinden, entschließen sich die Leute einfach, den Verantwortlichen durch ein Gottesurteil in Form eines Loses zu ermitteln. Sie überlegen, ja, wie können wir es einfach machen? Im Orient war das damals eine total gängige Praxis. Auch in Ländern wie Griechenland zu der Zeit oder in Germanien war das ebenso eine gängige Praxis, dass man für solche Zwecke das Los geworfen hat. Und sogar Salomo schreibt in Sprüche 16,33, im Gewandbausch wird das Los geworfen, aber jeder seiner Entscheide kommt von dem Herrn. Es war auch in Israel gängige Praxis, in gewissen Situationen das Los zu werfen. Und das können wir sehen bis in die Apostelgeschichte rein. Was aber für uns vielleicht wichtig zu wissen ist, dass diese Methode, um Gottes Willen in Erfahrung zu bringen, in der Bibel nach Pfingsten aufhört. Mit Erklärung vielleicht dafür auch, dass der Heilige Geist die Gemeinde seither leitet, dass wir den Heiligen Geist seither haben dürfen, der uns führt und leitet. Aber damals hat Gott dieses Verfahren einfach noch zu seinem Nutzen verwendet und hat es auch entsprechend beeinflusst. Also Jona, das Los fiel auf ihn. Jona, der hätte sich das ganze Verfahren auch sparen können. Der hat ja gewusst, also wer dann schuld ist. Aber hier sehen wir wieder mal, wie dreist, was für ein Gottesbild er einfach hat, wie er wirklich meint, dass er Gott immer noch davonrennen kann. Wahrscheinlich hat er, ich weiß nicht, ob er gedacht hat, ja, wenn es losgeworfen wird, vielleicht trifft es jemand anderen und wie auch immer. Aber er hat von Anfang an gewusst, wie wir sehen konnten, dass er daran schuld ist, dass dieser Sturm wütet. Es mag sicher Menschen auch gegeben haben auf dem Schiff, die vielleicht schlimmere Sünder waren, die vielleicht eher dafür in Frage gekommen wären. Aber Jona wusste genau, dass Gott diesen Sturm um seinetwillen geschickt hat. Aber er war so in seiner Sünde, so in seinem Ungehorsam, so in seiner Rebellion gegen Gott verstrickt, dass er so weit entfernt war und dass dieser Gedanke ihn scheinbar nicht weiter bewegt hat. Und er hat es fortgefahren damit, nicht nur Gott davonzurennen, sondern er hat die Leute, die um ihn waren, belogen und betrogen. Anstatt einfach zu sagen, ja, ich bin es, ist meine Schuld. Aber Gott hat Mittel und Wege, um jede Sünde, um jeden Sünder auch ans Licht zu bringen und um diese Torheit auch aufzudecken. Und in diesem Fall nutzt er eben das Loswerfen. Was wir hier auch sehen können ist, Jona ist nicht nur ruhig, als alle anderen zu ihren Göttern rufen. Seine Rebellion gegen Gott, sein Ungehorsam hat ihn nicht nur stumm gemacht, hat nicht nur sein Gebetsleben komplett eingestellt, sondern auch sein Zeugnis ist verstummt. Wenn wir das genau anschauen, beantwortet er alle Fragen, die ihm gestellt werden, bis auf eine. Was ist deine Aufgabe? Was ist dein Gewerbe? Was ist dein Auftrag? Er sagt, wer er ist, wo er herkommt und was er grundsätzlich tut, dass er Gott fürchtet. Aber er kann nicht sagen, was sein Auftrag ist. Wie soll er in der Situation sagen, dass sein Auftrag der ist, Menschen von Gott zu erzählen und Menschen zur Buße zu leiten? Sein Auftrag ist, nach Ninive zu gehen. Ich meine, ein bisschen haben sich die Leute damals auch ausgekannt, dass Ninive im heutigen Irak liegt und nicht in Spanien. Er war auf dem Weg nach Spanien. Also komplett in entgegengesetzte Richtung. Wie soll er in so einer Situation sagen können, was sein Auftrag ist? Er hat natürlich gewusst, er hat es nur nicht gesagt. Offensichtlich hat er ihnen gesagt, dass er vor Gott davonläuft, wie wir in Vers 10 sehen können. Aber er hat ihnen nicht gesagt, wieso er vor Gott davonläuft. Sonst hätten sie es ja gewusst, sonst hätten sie ihm ja nicht die Frage stellen müssen. Er kann hier nicht, er ist nicht nur gelähmt, was sein Gebetsleben angeht, sondern er kann auch kein Zeugnis mehr ablegen. Er ist komplett deplatziert, komplett am falschen Ort mit der falschen Gesinnung. Und hier sehen wir auch wieder, wie es weitergeht. Wie eins zum nächsten führt. Ungehorsam, wie ist es mit uns? Wenn unser Zeugnis stumm ist, wenn wir kein Zeugnis geben oder wenn wir kein Zeugnis geben können, weil es einfach so im Kontrast, so im absoluten Gegensatz zu allem steht, was wir gerade tun, wonach wir gerade streben, was unsere Ziele gerade sind. Ist es da nicht völlig normal, dass wir kein Zeugnis geben können? Ist doch logisch. Aber denken wir daran, wie weit es führt, wenn wir Gott ungehorsam sind? Und wenn unser Zeugnis stumm ist, kann es vielleicht daran liegen, dass es mit unserem Gewissen wieder angefangen hat, dass wir erst unser Gewissen abgetötet haben, uns von Gott losgerissen haben, dass unser Gebetsleben in den Keller ging, wir haben aufgehört zu beten, wieso sollen wir noch zu einem Gott beten, dem wir sowieso nicht gehorchen? Dann ist auch unser Zeugnis dahin. Dritter Punkt, die Treue. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Und er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Wieso Treue? Wieso habe ich den Punkt so genannt? Alles, was wir bisher gesehen haben, ist doch eher abschreckend, oder? Ist es nicht total beängstigend eigentlich, wenn wir das sehen? Ist es nicht ein grausamer Gott? Ist es nicht einer, der total, ja, einfach schlimm ist, der von der Besatzung verlangt, einen fremden Mann, einen, der in seinem Auftrag unterwegs ist, einfach über Bord zu werfen, dass er ihnen den Auftrag gibt, Leute, wie auch immer, werft ihn über Bord, dann ist es wieder ruhig, dann seid ihr wieder in Sicherheit. Wie wir sehen konnten in den Versen, haben sie versucht, ihn an Land zu bringen, in Vers 13. Sie haben mit aller Kraft versucht, ihm irgendwie das Leben zu retten und ihn dort an Land abzusetzen. Sie wollten ihn nicht gleich über Bord werfen. Aber was sehen wir hier? Das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Gott lässt nicht zu, dass er einfach an Land abgesetzt wird. Gott hat einen anderen Plan mit Jona. Das könnte die eine Perspektive sein. Wieso so ein grausamer Gott? Wieso will er sowas machen? Aber gibt es vielleicht auch noch eine andere Perspektive, vielleicht eine biblischere Perspektive, wenn wir uns das anschauen? Auf der einen Seite sehen wir, dass Gott erreicht, auch wenn es noch nicht in Ninive ist, aber Gott erreicht etwas, was Jona zu dem Zeitpunkt noch verhindern wollte. Später in Kapitel 4 können wir sehen, dass Jona gewusst hat, Gott wird Ninive zur Buße führen. Gott wird es schenken, dass Ninive Buße tut. Aber er wollte es nicht. Er wollte nicht, dass das Volk Buße tut. Wieso? Wenn man es in heutigen Begriffen vielleicht ein bisschen ausdrücken wollte, könnte man auf der einen Seite sagen, er war Rassist, weil es war ja nicht das Volk Israel. Und Israel hat schon immer, war dafür bekannt, dass sie Gott sehr für sich vereinnahmen, dass sie ihn nicht teilen wollen. Er war der Gott Israels und nicht der Gott der Welt, der Heiden, der Leute, die ihn sowieso hassen. Aber hier sehen wir, wie Gott Heiden letztlich durch diese Situation so weit bringt, dass sie ihn anbeten. Gott kommt trotzdem an sein Ziel und gebraucht Jona dafür, so wie es hier ist. Was wir aber auch ganz besonders lernen dürfen in diesem Abschnitt, sind die Motive. Drei, ganz insbesondere die wir hier einfach sehen können im Handeln Gottes. Und ganz groß ist seine Treue, seine geduldige Liebe und seine Beharrlichkeit in der Durchführung seiner Pläne. Obwohl Jona mit aller Kraft versucht, Gott davonzurennen, geht Gott ihm hinterher. Auch wenn es anfangs vielleicht ein bisschen furchterregend rüberkommt. Und das war es mit Sicherheit auch für Jona. was am Anfang erschreckend aussehen mag, hat nur damit zu tun, dass Gott treu ist, dass Gott liebt und dass Gott uns auch nicht einfach laufen lässt, wenn wir uns in dieser Abwärtsspirale der Sünde verfangen haben oder wenn wir da auch freiwillig einfach so reinmarschiert sind. Weil normalerweise sind es wir, die da reingehen. Wir sagen immer, wir fallen in Sünde, wir fallen da rein. Damit haben wir die Verantwortung von uns abgeschoben. Nee, wir laufen da meistens rein. Es sind wir, die da reingehen. Wir fallen wahrscheinlich nur in den wenigsten Fällen da rein. Wir sehen hier einfach seine Treue, Liebe und Beharrlichkeit, was die Durchführung seiner Pläne angeht. Gott verlässt sie nicht. Und wir an Gottes Stellen hätten wahrscheinlich gesagt, gut, es gibt noch genug andere Menschen auf der Welt. Es gibt sicher auch Leute, die vielleicht mutig genug sind, die mich auch genug lieben, die ich stattdessen nach Ninive schicken kann. Mach doch, was du willst. Ich finde noch jemand anderen. Aber Gott ist ein Gott, der dem Verirrten nachgeht bis zum Äußersten. Er läuft ihn hinterher, egal wie weit wir weggehen wollen. Und wir können nur sagen, Gott sei Dank ist Gott nicht so wie wir Menschen. Weil dann hätte das mit Sicherheit eine andere Wendung genommen. Was aber auch hier ganz schön zum Vorschein kommt, ist Gottes Unfehlbarkeit und seine Allwissenheit, die uns auch beschämen sollte. Wir sind nicht besser als Jona. Du, ich. Wir sind alle so. Wir kennen alle vielleicht diesen Jona in uns, der hier und dort versucht, Gott davonzulaufen. Aber Gott wusste von Anfang an, dass Jona davonlaufen wird. Es war keine Überraschung für Gott. Gott hat ihm gesagt, geh, und Gott hat gewusst, er wird genau in die andere Richtung gehen. Es war keine Überraschung für Gott, aber trotzdem hat er Jona diesen Auftrag gegeben. Wie schaut es mit uns aus? Ist es uns bewusst, was für eine Treue, was für eine Liebe das ist, mit der Gott uns verfolgt? Als Gott dich errettet hat, als er mich errettet hat, hat er gewusst, dass wir fallen werden. Er hat gewusst, dass wir immer und immer und immer wieder fallen werden. Und trotzdem hat er uns die Aufgabe gegeben, trotzdem hat er uns berufen. Und das ist das Schöne an dem Ganzen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott hat ihn auserwählt. Gott hat gesagt, mach das. Hätte er dann gesagt, okay, so wie wir Menschen, dann suche ich mir jemand anderen. Was würde das bedeuten? Es würde bedeuten, Gott hätte sich geirrt. Es würde bedeuten, Gott ist nicht allwissend. Es würde bedeuten, Gott hat keine Ahnung, was er macht. Er probiert es, ach, fehlgeschlagen, ach, Mist, was mache ich jetzt? Nein. Gott hat es von Anfang an gewusst, er ist treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und auch wir dürfen diese Gewissheit haben. Weil ich davon überzeugt bin, schreibt Paulus an die Philipper im ersten Kapitel einer Eingangsrede, als er sie begrüßt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Ist es nicht wunderbar zu sehen, dass das, was so erschreckend ist, das, was uns so bloßstellt, das, was uns so, ja, vielleicht auch anfangs abstoßen mag, wie das alles Gottes Liebe ist, wie das alles Gottes Treue ist, die uns in aller Geduld immer und immer und immer und immer wieder nachgeht. Kapitel 2 werden wir nächste Woche anfangen. Das heißt, wir müssen hier mit Vers 16 enden. Und wenn wir hier enden wollen, dann und die aktuelle Situation anschauen, dann ist Jona im Meer. Das Meer ist zwar ruhig geworden, aber die Aussichten sind trotzdem nicht viel besser. Ganz krass gesehen, gut, dann halt langsamer trinken. Aber wie wir nächste Woche sehen werden, wird dann der Hauptdarsteller die Bühne betreten. Was können wir lernen? Was können wir mitnehmen für uns? Wir können Gott nicht davonlaufen. Gott war Jona immer mindestens einen Schritt voraus. Jona ist auf das Schiff gegangen, wollte fliehen. Gott hat den Sturm geschickt. Die Leute werfen die Lose und Gott schenkt, dass das Los auf Jona fällt. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass das Los auf Jona fällt? Es waren einige Schiffsleute mit Sicherheit. Es war ein großes Schiff. Wenn es jetzt so eine kleine 5-Meter-Boot gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich nicht wirklich die Gefahr gewesen, dass es in der Mitte zerbricht. Es muss was Großes, Schweres gewesen sein, dass es zerbricht bei dem Unwetter. Es waren einige Leute. Menschlich gesehen war die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass es Los ausgerechnet auf Jona fällt. Aber Gott hat es getan, hat es bewirkt. Und die Seeleute, die ans Ufer rudern wollten, aber es nicht geschafft haben, wieso? Weil Gott es nicht zugelassen hat. Wir brauchen Gott nicht davon rennen, weil es einfach nur lächerlich ist. Was können wir aber auch sehen? Sünde, Ungehorsam in unserem Leben verursacht Stürme, verursacht Unruhen. Nicht nur in unserem eigenen Leben, nicht nur in unserem Inneren, sondern umso weiter wir diese Spirale hinuntergehen, diese Abwärtsspirale der Sünde, wird es auch unsere Familie betreffen, wird es unsere Freundschaften betreffen, wird die Sünde in unserem Leben auch die Gemeinde betreffen, in der wir sind, und in Fällen letztlich Auswirkungen auf unsere ganze Nation haben, auf unser ganzes Land haben. Weil wir haben einen Auftrag. Und wenn wir diesen Auftrag nicht wahrnehmen, wenn wir meinen, dass wir es besser wissen, dann wird es auch Auswirkungen darauf haben, wie treu wir als Gemeinde sind, wie treu jeder Einzelne von uns ist. Sünde ist bedrückend, beunruhigend und zermürbend. Es ist nichts Schönes. Aber ihr Lieben, wir müssen da nicht stehen bleiben. Was wir wissen dürfen, was Gott uns zuruft, immer wieder aufs Neue, ist, er ist treu. Er vergibt uns in seiner unermesslichen Gnade, Geduld und Liebe und möchte uns wieder auf die rechte Spur bringen. Bist du auf der Flucht vor Gott? Vielleicht schon lange? Kennen wir diese Abwärtsspirale der Sünde im eigenen Leben? Und wenn ja, was tun wir, wenn wir es wissen? Legen wir uns weiter in den untersten Schiffsraum und verstecken uns vor Gott? Gott weiß um diese Dinge. Auch wenn wir es vielleicht von uns jetzt so nicht sehen können bei jedem anderen, was ja auch nicht unsere Aufgabe ist, aber Gott weiß darum. Und das ist eine Sache, die in erster Linie zwischen mir und Gott letztlich geregelt werden muss. Er wusste es schon immer. Aber Gott möchte dich trotzdem gebrauchen zu seiner Ehre. Ich möchte noch beten. Mein Herr, ich möchte danken für dein Wort. Ich möchte dir danken für diese Ermutigung, für diese vielen Ermutigungen, die du uns immer und immer wieder gibst. Ich möchte dir danken dafür, dass du uns nachgehst, auch wenn wir nicht nach dir suchen. Und auch wenn wir versuchen, unserem Auftrag zu entfliehen, mein Herr, du gehst uns nach in Liebe, in Treue, in Geduld. Und dafür möchte ich dir danken von ganzem Herzen. Hilf uns doch bitte, das mehr zu verstehen, zu wachsen, dass wir wieder ein Gewissen bekommen, dass wir wieder danach streben, was dein Wille ist. Dass unser Gebetsleben nicht schläft, dass unser Zeugnis nicht stumm ist, dass wir nicht jeden Tag in dieser Spirale der Sünde noch weiter weg, noch tiefer, noch weiter weg von dir laufen wollen, mein Herr. Ich möchte dir danken, dass du treu bist und dass du uns liebst und dass du uns kennst und trotzdem gebrauchen möchtest, mein Herr. Amen.